Gesundheitspolitische Gespräche. Der DMGD-Talk zum Thema digitale Gesundheit. Moderation: Olaf Gauss.
Ja, ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Med. Joachim Labenz. Und damit sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nachher nicht wundern, wir duzen uns, weil wir uns schon seit einigen Jahren kennen. Und das hat natürlich ganz wesentlich was mit dem damaligen Projekt der Universität Siegen zu tun, als wir so vermessen waren, eine medizinische Fakultät gründen zu wollen. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Wir sind hier heute bei den gesundheitspolitischen Gesprächen im Videostudio des Zentrums für Informations- und Medientechnologie der Universität Siegen zu Gast. Und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, lieber Jochen, ein paar Bemerkungen zu deiner Person zu machen. Wie jetzt alle schon inhaliert haben, bist du Arzt. Du bist Facharzt für Innere Medizin, seit 1996 schon, also habilitiert mit der Verleihung der Venia Legendi für dieses Fach und mit der Ernennung zum Privatdozenten der Medizinischen Fakultät der Universität Gesamthochschule Essen. Und diese Professur, eine APL-Professur, hältst du auch bis zum heutigen Tage und das geht eben einher mit den entsprechenden Lehrtätigkeiten. Du hast 1997 deine Schwerpunktbezeichnung Gastroenterologie erworben und bist vom beruflichen Werdegang her seit 1997 Chefarzt der medizinischen Klinik des evangelischen Jungstilling-Krankenhauses Siegen und daher werden dich auch ganz, ganz viele kennen. Zusätzlich noch kommt deine niedergelassene Arbeit dazu, die ambulante Arbeit und Tätigkeit, die erwähne ich gleich nochmal. Du bist ärztlicher Direktor des evangelischen Jungstilling-Krankenhauses Siegen gewesen und bist dann ebenfalls Chefarzt, jetzt aktuell, an der Medizinischen Klinik 1 für allgemeine innere Medizin und Gastroenterologie des Klinikums Siegen. Und das bedeutet, man ist ganz offensichtlich nicht bereit, auf dich zu verzichten hier in der Region. Und ich denke, viele haben sich darüber gefreut, dass du das auch angenommen hast. Deine Lehrtätigkeit in Duisburg-Essen habe ich erwähnt, fortlaufend seit 1988. Aber eben auch Marburg, das zeigt so ein bisschen, dass du viel rumgekommen bist und das ist nachher für unsere Fragen, glaube ich, ganz wichtig, weil du daher eine Expertise aus der Übersicht heraus hast, der Versorgung, die eben nur so zu erwerben ist. Du hast dann neben deinen Lehraufträgen Mitgliedschaften in Fachgesellschaften ausgeübt. Das zeigt auch, dass du auf dem, ich sag mal, medizinpolitischen und gesellschaftlichen Sektor auch sehr aktiv bist. Und diese Fachgesellschaften sind nicht nur deutsche Fachgesellschaften, wie etwa die Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten oder die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, sondern eben auch international die American Gastroenterological Association, wo du ein International Member bist. Deine Tätigkeiten in Fachgesellschaften werden noch erweitert durch deine Tätigkeit in berufspolitischen Verbänden. Die kann ich unmöglich alle aufzählen. Wir haben es im Vorgespräch schon eben erwähnt. Daraus könnten wir eine eigene Sitzung machen. Aber erwähnt sei doch, dass du eben auch beteiligt bist an den medizinischen Leitlinien als Koordinator und Autor, zahlreiche Publikationen und Vorträge, Schriftleitungen, Herausgeberschaften und Member of Editorial Boards von medizinischen Fachzeitschriften. Daneben hast du Bücher veröffentlicht und so weiter. Also da kommt vieles zusammen und ich kann nur alle ermuntern, dich mal zu verfolgen auf PubMed, wo deine Veröffentlichungen einsehbar sind. Das ist beachtlich und ich frage mich, wie man sowas überhaupt als Lebenswerk hinbekommen kann. Aber das steht ja auf einem anderen Blatt. Wir sind heute zusammengekommen, weil wir uns unterhalten wollen über die Frage der sektorenübergreifenden Versorgung. Und das im Kontext von Überlastung und Unterfinanzierung des Gesundheitssystems. Und da versucht jetzt unsere Bundesregierung zu retten, was zu retten ist. Entschuldige, wenn ich das so flapsig ausdrücke, dass wir das Gesundheitssystem tatsächlich entlasten können und wieder on track bringen. Und diese Maßnahmen Da wird die Frage sein, sind die wirkungsvoll? Aber klar ist, wir erleben strukturelle Brüche in der Versorgungskette. Und das nicht erst seit heute, sondern schon seit geraumer Zeit. Schnittstellenprobleme in der Versorgungskette sind eine der zentralen Ursachen, fehlende Informationsweitergabe, unkoordinierte Entlassungen, mangelnde Nachsorge. Das ist alles keine Absicht, sondern das hat etwas damit zu tun, dass nötige Ressourcen fehlen und möglicherweise eben auch noch keine ausgeprägte Tradition der einzelnen Sektoren in der Versorgung miteinander eng zusammenzuarbeiten. Das ist jetzt meine Vermutung und da würde mich natürlich interessieren, wie können wir diese strukturellen Brüche in der Versorgungskette bewältigen?
Ja, lieber Olaf, erstmal vielen Dank für die Einladung, die ich sehr gerne angenommen habe. Das Gesundheitssystem hat mich ja mein Leben lang begleitet und genauso die Sorgen um das Gesundheitssystem. Und die sind nicht kleiner geworden über die Zeit, die sind größer geworden. Wenn man mal versucht, von außen drauf zu blicken, unser Gesundheitssystem hat sich im Grunde über die Jahrzehnte nicht wesentlich geändert. Wir haben Patienten, die mehr geworden sind. Wir haben mehr Krankheiten, die dazu führen, dass das Gesundheitssystem auch häufiger in Anspruch genommen wird. Wir haben eine Basisversorgung, die hausärztlicher Natur ist. Wir haben eine Versorgung im ambulanten Bereich, die fachärztlicher Natur ist, was eine Besonderheit für Deutschland ist. Das gibt es in nahezu allen anderen Ländern nicht. Und wir haben den Krankenhaussektor. Ja. Und über viele Jahre und Jahrzehnte ist das gut gegangen. Wenn man halt so sein Zipperlein hatte, blieb man zu Hause und hat zugehört, was die Oma gesagt hat, was man dann tun soll, irgendwas trinken oder sich hinlegen oder wie auch immer. Das wird schon vorbeigehen. Nur wenn es nicht vorbeiging, ging man dann zum Hausarzt. Der hat das meistens regeln können und wenn es ganz schlimm wurde, ging man ins Krankenhaus. Heute ist das System noch genauso, aber es wird anders benutzt. Mhm. Das Gefühl, krank zu sein oder Beschwerden sofort in Krankheit zu übersetzen und dann ärztliche oder medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, das ist viel ausgeprägter geworden. Ja, man muss die Menschen nur mal fragen, was sie alles so für Probleme haben. Hätte man früher nie drüber gesprochen. Das heißt, der Anspruch des Einzelnen, ich brauche jetzt hier medizinische Hilfe oder ärztliche Hilfe, ist viel größer geworden. Und das bedeutet, dass die Menschen, die zum Arzt gehen, mehr geworden sind. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz so. Aber die Zahl der Ärzte ist nicht so wesentlich mehr geworden in der Primärversorgung. Und hinzu kommt noch, dass dieser Zugang zum Gesundheitssystem in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern völlig unreguliert ist. Mhm. Das kann ich ja selbst entscheiden, ob ich mir drei Hausärzte halte oder einen Hausarzt oder vielleicht einen Hausarzt, eine Hausärztin, also wie ich das so für richtig halte. Ich kann direkt zum Facharzt gehen oder gleich zu mehreren Fachärzten gehen. Der vernünftige deutsche Bürger hat ja zumindest einen Kardiologen, einen Orthopäden, einen Urologen, einen Hautarzt, einen Gynäkologen, was weiß ich auch immer. Also 5, 6 Ärzte werden da irgendwo beschäftigt und das ist unreglementiert. Mhm. Ich kann auch die 112 anrufen, mir einen Krankenwagen kommen lassen. Ich kann mich auch, wenn ich keine Zeit habe, in die Notaufnahme eines Krankenhauses setzen. Alles komplett unreguliert. Mhm. Das hast du mit deiner Eintrittskarte in die Krankenkasse, kannst du das Gesundheitssystem so oft und wo du möchtest in Anspruch nehmen. Mhm. Das ist aus meiner Sicht das Kernproblem, was uns auch in diese Misere gebracht hat. Dann kommt das dazu, was du gesagt hast, wir haben ein sektorales Gesundheitssystem. Das hat früher gut funktioniert, aber das funktioniert heute nicht mehr, weil diese Sektoren nicht gelernt haben oder es nicht geschafft haben, vernünftig miteinander zu interagieren. Mhm. Nehmen wir einfach nur mal den ambulanten Sektor und den stationären Sektor. Ganz einfache Dinge. Du hast zwei unterschiedliche Abrechnungssysteme. Mhm. Ja, du hast im ambulanten Bereich, im Bereich der gesetzlichen Krankenkassen gilt der EBV und das ist so eine Art pauschaliertes System für den ambulanten Bereich und im Krankenhaus hast du die DRGs, also wo eben bestimmte Fälle hochkalkuliert werden, aber das ist nicht miteinander kompatibel. Mhm. Ja? Und wenn irgendwo die Leistungs- oder die Leistungsabrechnung nicht miteinander kompatibel ist, dann ist es auch schwierig, die Inhalte miteinander kompatibel zu machen. Und das sind die Probleme, die wir heute haben. Unsere Sektoren, wie wir sie haben, sind nicht mehr zeitgemäß und sind nicht miteinander kompatibel. Mhm. Und das führt zu einer Unmenge an Problemen im täglichen Leben. Und dazu kommt natürlich noch, dass jeder immer die Schuld beim anderen sieht.
Mhm. Du hast die Erfahrung sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen, nämlich einmal klinisch durch deine Stationen, die wir eben schon erwähnt haben. Aber zusätzlich bist du natürlich auch mit eigener Privatpraxis unterwegs. Ich sage nur Medizinisches Zentrum am Siegerland-Flughafen in Burbach, was bestimmt viele kennen, oder das Zentrum für Gastroenterologie Bethanien, Frankfurt-Main. Und du bist involviert in ein interdisziplinäres Netzwerk in der Region Siegerland-Wittgenstein. Das heißt, auch die Sorgen der ambulanten Kolleginnen und Kollegen sind dir bestens bekannt, nicht nur aus der Anschauung, sondern auch aus eigener Praxis. Insofern hast du dich immer zwischen den Sektoren mindestens Klinik und Ambulanz bewegt. Aber natürlich ist auch genauso das Rettungswesen davon betroffen. Es ist die Pflege betroffen, sowohl die stationäre als auch die ambulante Pflege. Alles dieses wächst uns jetzt über den Kopf. Und ich finde, du hast das sehr schön eingekreist und auch die ganz wesentlichen Gründe genannt. Wenn man über die Abrechnungsmodi nachdenkt, fallen einem sofort die Krankenkassen ein, die immer sagen, alles ist zu teuer, was auch stimmt. Wir kommen mit der Finanzierung nicht hinterher, was auch stimmt. Wir haben zwei Drehschrauben. Die eine Drehschraube ist, die Beiträge der Patientinnen und Patienten zu erhöhen. Die andere Drehscheibe ist, den Bundeszuschuss des Bundesgesundheitsministeriums für die Krankenkassen zu erhöhen. Und beides ist natürlich nicht unendlich durchführbar. Das heißt, wir müssten anfangen, tatsächlich diese Spirale zu durchbrechen. An welcher Stelle wäre es sinnvoll, das zu tun? Müsste man bei den DRGs beginnen oder müsste man dabei beginnen, sich zu fragen, wo bekommen wir die Ressourcen, vor allem auch die menschlichen Ressourcen her, um das weiterhin stemmen zu können? Haben wir uns darüber über all die Jahre zu wenig Gedanken gemacht?
Also wir haben uns zu wenig Gedanken gemacht. Wir haben uns immer nur Gedanken darüber gemacht, wo kriegen wir jetzt das Geld her, um diese oder jene Leistung dann letztendlich noch zu finanzieren. Natürlich ist alles viel teurer geworden, ja, nicht nur im personellen Bereich, sondern auch, wenn man an Medikamente denkt, an Apparate denkt. Wir können ja heute viel mehr Dinge machen, als wir das früher machen konnten. Und da die Krankenkassenbeiträge ja prozentual sind, die Ausgaben im Gesundheitssystem sind stärker gestiegen als die Löhne und damit auch die Krankenkassenbeiträge, wird das so nicht mehr finanziert werden können. Und dann muss man die Frage zu Recht, glaube ich, stellen, wo kann man einsparen, ohne die gesundheitliche Versorgung der Menschen wirklich zu gefährden? Und das ist natürlich immer bei Dingen, die vielleicht den Komfort betreffen, die vielleicht auch an bestimmten Stellen die Menge betreffen, die vielleicht medizinisch gar nicht gerechtfertigt ist und die auch den Zugang zum Gesundheitssystem irgendwo reguliert. Und du hast es ja mitgekriegt, es gibt ja von der Politik her oder von der Kommission, die sich mit dieser Thematik beschäftigt hat, die haben sich ja noch gar nicht mit Strukturreformen beschäftigt, sondern sie haben sich beschäftigt damit, welche Maßnahmen kann man ergreifen, um die Kosten im Gesundheitssystem zu senken, sodass die Beiträge nicht weiter steigen müssen. Da liegen, glaube ich, 66 Vorschläge auf dem Tisch, die breit gesteuert sind und die alle Player im Gesundheitssystem irgendwo treffen. Man weiß, dass jetzt die Lobbyisten alle aufschreien, dass sie gerade irgendwo nicht davon betroffen sein dürfen. Aber faktisch ist es so, dass du, glaube ich, an allen Stellen einsparen kannst, ohne dass du am Ende Qualität verlierst. Mhm. Ja, es ist ja so, dass wir, das muss man ja auch erstmal erklären, wir sind das mit Abstand teuerste Gesundheitssystem in Europa, was sich aber an der Lebenserwartung nicht so richtig niederschlägt. Ja, das muss man schon sagen, da liegen wir bestenfalls im Mittelfeld. Wir haben Bürokratiekosten von ungefähr 25%. Das heißt, von dem, was ins Gesundheitssystem reinfließt, gehen 25% in die Bürokratie und landen nicht irgendwo beim Patienten. Ist ein sehr, sehr hoher Anteil. Wir haben einen extrem niedrigen Level an Digitalisierung, wenn man das jetzt mal mit anderen Ländern vergleicht. Und alle diese Dinge zusammen führen dazu, dass wir nur über einen Umdenkprozess, über eine Modernisierung des Gesundheitssystems wirklich dahin kommen, dass wir am Ende nicht schlechter sind, sondern vielleicht besser sind und wir aber doch mit weniger Geld auskommen, beziehungsweise nicht so viel steigern müssen, dass wir diesen ganzen Dingen hinterherlaufen. Mhm. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, die da ist. Das ist eine politische Herausforderung. Die Politiker haben sich dem gestellt. Ich bin gespannt, was da am Ende von übrig bleibt von diesen 66 Vorschlägen. Aber die sind schon, finde ich, ganz handfest und ganz vernünftig, dass man das mal auf den Tisch gelegt hat und sich überlegt, wer sich da alles an diesen Maßnahmen beteiligen kann. Und das Fairste wäre, alle würden sich daran beteiligen.
Mhm. Die Kommission war ja mit hoher Expertise besetzt und insbesondere die Gesundheitsökonomen haben da, und das ist jetzt mein Eindruck, ihre Sternstunde erlebt, weil die natürlich, es ist deren Geschäft zu schauen, wo sind die Effizienzen und wo ist es zu teuer und wo könnte man ähnliche Outputs von der Qualität her günstiger machen. Das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, worauf man abheben kann. Jetzt kommt aber hinzu, dass eine Befürchtung, ich sage jetzt nicht, welche Lobbygruppen ich da im Auge habe, aber dass die Befürchtung geäußert wird, ja, aber wir könnten das Gesundheitssystem kaputt sparen. Und diejenigen, die als Erste davon betroffen wären, sind diejenigen, die sich am allerwenigsten die Behandlung leisten können und die darauf angewiesen sind, auf die, ich formuliere es mal so, was du vorhin schon ausgeführt hast, angewiesen sind auf die Scheckkarte. Also eben nicht sagen zu müssen, kann ich mir das leisten, sondern sagen können, ich bin multimorbid erkrankt und ich brauche in der Woche mehrfach eine Behandlung, die natürlich dann die Kosten in die Höhe treibt. Und die andere Seite sind die Leistungsträger in der Versorgung, die natürlich, und es stimmt ja auch, man muss ja nur mal im Krankenhaus hinter die Kulissen gucken, wie viele Stunden da nicht nur von den Ärzten, sondern auch vom Pflegepersonal investiert wird. Und in vielen ambulanten Praxen ist es nicht anders. Da ist eben, und das macht ja gerade ein Problem aus, warum wir mit dem Nachwuchs so ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, dass das alles nicht in einer 40-Stunden-Woche zu machen ist, häufig jedenfalls. Und das scheinen mir auch Punkte zu sein, die da mit zu den ganz wesentlichen Aspekten gehören, an die wir ran müssten. Wie würdest du das aus der Sicht des Mediziners und auch des Leistungsträgers sehen?
Also wir brauchen uns nur auf das Grundgesetz zu besinnen. Und das heißt, es ist so, wir haben eine solidarisch finanzierte Krankenkasse. Ja, das heißt, es wird nicht einbezahlt nach Krankheiten, also wer kränker ist, kriegt vielleicht weniger Leistung oder mehr Leistung, sondern es geht nur nach dem Stand, dem Einkommensstand, den eine Person hat, was eingezahlt wird. Und das, was man rausbekommt, hängt letztendlich nur von den Krankheiten ab, die man hat. Mhm. Und wir sind in Deutschland nach wie vor so, dass wir zwar diese Trennung haben zwischen gesetzlicher Krankenkasse und privater Krankenkasse. Aber ich vergleiche das immer mit so einem ICE. Das ist zweite Klasse und erste Klasse. Man hat vielleicht ein bisschen mehr Platz und kann besser telefonieren in der ersten Klasse. Aber das Ziel erreicht man mit beiden Klassen zur gleichen Zeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das in Deutschland bis zum heutigen Tag gewahrt haben, dass wir nicht in eine Zwei-Klassen-Medizin abgerutscht sind. Ja, das muss man, glaube ich, ganz klar erstmal so sagen. Und das darf auch in Zukunft nicht passieren.
Wenn ich das dazwischen, weil das hier genau reinpasst und vielleicht, ich habe das häufiger gehört, es ist dann die Rede, Zwei-Klassen-Medizin ist häufig die Rede von Triage. Vielleicht können wir damit mal aufräumen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, sondern dass Triage meint, ich versuche herauszufinden, welche Person aufgrund der aktuellen Erkrankung zuerst behandelt werden sollte. Und ich schaue nicht darauf, welcher Klasse, ob nun gesetzlich versichert oder privat versichert, diese Person zuzuordnen ist. Kann man das so sagen?
Das kann man definitiv so sagen. Dieses Triage-System haben wir in erster Linie zum Beispiel in Notaufnahmen, weil die Notaufnahmen mit Fällen geflutet werden, die eigentlich gar nicht in eine Notaufnahme gehören eines Krankenhauses. Das muss man ganz klar so sagen. Und dort gibt es ein Ampelsystem, grün, gelb und rot. Und da wird nach dem Krankheitsbild oder dem vermuteten Krankheitsbild und der Dringlichkeit triagiert. Und das ist ja auch ganz vernünftig, wenn man sich überlegt, ein Herzinfarkt sollte innerhalb von 30 Minuten auf dem Kathetertisch liegen, dass man den nicht 6 Stunden im Wartezimmer warten lässt. Ich glaube, das leuchtet jedem ein. Und das hat überhaupt nichts mit der Krankenversicherung zu tun, mit dem Alter zu tun und so weiter. Und das ist tatsächlich nach medizinischen Gegebenheiten wird da triagiert. Und das ist aus meiner Sicht absolut richtig. Und es mag immer mal Ausnahmen geben, aber im Regelfall ist das die Vorgabe, die jede Klinik und jedes Notfallzentrum in Deutschland tatsächlich hat. Und das sollte man auch zwingend beibehalten.
Wenn man jetzt sieht, welche Probleme staatlicherseits gelöst werden müssten, dann ist ja immer die Frage, ist die Verantwortung eigentlich nur beim Staat oder ist die auch noch bei uns? Zum Beispiel in der Prävention. Ich kann doch etwas dafür tun, dass ich möglichst nach allem Wissen, das wir haben, vermeiden könnte, zu erkranken oder später zu erkranken oder nicht mit bestimmten Krankheiten zu erkranken. Das wäre ja eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, die ich dich auch gerne fragen möchte, du bist gesellschaftlich engagiert in vielerlei Hinsicht. Und worauf ich hinaus will, ist, dass diese Personalengpässe, über die wir gesprochen haben, ja nicht nur in der Ärzteschaft bestehen, sondern auch bei den Pflegekräften. Bertelsmann hat jetzt gerade eine Studie rausgebracht, wonach wir 2035 500.000 Pflegekräfte nicht haben, die wir eigentlich bräuchten. Und die Burnout-Raten unter den Medizinerinnen und Medizinern überschreiten in einigen Fachrichtungen laut Ärzteblatt, das ist schon von 2023, die 40%-Marke. Also das sind ja alles Warnzeichen. Und wenn ich das so sagen darf, du hast mit deinem Engagement zusammen mit deiner Frau eine Stiftung gegründet, die Labenz-Stiftung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, eben etwas für den Nachwuchs, für den medizinischen Nachwuchs zu tun und junge Menschen zu fördern, über Stipendien, um in diesen Beruf hineinzukommen, aber damit nicht genug. Es geht nicht nur um die Stipendien, es geht darum, die Menschen, die jungen Menschen anzuleiten, zu beraten, zu begleiten auf diesem Weg in die Medizin. Müssten wir davon nicht mehr haben?
Im Grunde ja, aber ich bin nicht so davon überzeugt, dass wir wirklich zu wenig Personal haben. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen viel zu viel machen. Mhm. Und das führt in Engpässe hinein, personeller Art. Ein ganz wichtiger Punkt, der ja überall in der Wirtschaft beklagt wird, ist die Bürokratie. Im Schnitt sind es zum Beispiel in internistischen Fachabteilungen 3 Stunden pro Tag jeder Arzt, 3 Stunden pro Tag jede Schwester nur mit Dokumentieren beschäftigt. Mhm. Ja, man muss dokumentieren, dass man Visite gemacht hat. Man muss dokumentieren, was man bei der Visite gesagt hat. Die Schwester muss dokumentieren, ob sie die Blumenvase aus dem Zimmer rausgenommen hat und ähnlichen Mist. Da fragt man sich, was das jetzt für die Gesundheit der Menschen tatsächlich bedeutet. Es ist immer unter diesem Damoklesschwert, ja, wenn du nicht dokumentierst, dann kriegst du auch nichts dafür. Und wenn es um irgendeine Rechtsfrage geht, dann bist du der Schuldige, wenn es nicht dokumentiert worden ist. Und das ist ein großer Fehler. Mhm. Ja, das macht in den Kliniken extrem viel Arbeitszeit aus. Mhm. Ja, das Ganze wird natürlich auch noch kontrolliert. Die Kliniken werden kontrolliert durch den medizinischen Dienst, heißt es heute. Früher hieß es medizinischer Dienst der Krankenkassen. Das heißt, es gibt in jeder Klinik Abteilungen, die 15, 20 Leute haben, die nur damit beschäftigt sind, Rechnung zu erstellen und sich mit den Krankenkassen auseinanderzusetzen, wie viel man jetzt bekommt dafür und ob es im Nachhinein gerechtfertigt war, dass der Patient überhaupt im Krankenhaus war oder hätte er nicht 3 Tage vorher gehen können und so weiter und so weiter. Mhm. Das heißt, wir haben bürokratische Monster aufgebaut, die unfassbar viel kosten. Dieser medizinische Dienst hat meines Wissens zum Beispiel 3000 Ärzte in Deutschland beschäftigt, die ja, wenn sie da sind, an anderen Stellen eben nicht sein können und auch nicht arbeiten können. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem und diese Bürokratie, die haben wir auch in Altenheimen, die haben wir bei der ambulanten Pflege, wo jede Minute aufgeschrieben werden muss. Und das ist, glaube ich, einer, sagen wir mal, auch dann stimmungsaufhellenden Leistungserbringung wird da nicht Genüge getan. Ja, wenn man alles irgendwo dokumentieren muss und alles aufschreiben muss, das ist so nicht okay. Und ein weiterer Punkt ist der, dass ich glaube, dass im Gesundheitssystem zu viele Leistungen erbracht werden. Mhm. Ja, das fängt damit an, dass Menschen zum Arzt gehen, zu ihrem Hausarzt, was sie eigentlich nicht müssten. Ja, dass wir solche Regelungen haben wie Quartalsregelung. Ja, das heißt, wenn du irgendwo für deinen hohen Blutdruck ein Rezept brauchst, dann kriegst du immer ein Rezept für ein Quartal, damit du am nächsten Quartal wieder hingehst, die Karte durchzieht, damit ist die Pauschale gesichert, dann gibt es wieder das Rezept und so weiter. Ja, vorausgesetzt, ich nehme an, du lebst noch ein Jahr, kann ich dir auch ein Rezept für ein Jahr ausstellen. Wo ist da die Sinnhaftigkeit? Ja, das muss man sich wirklich einmal fragen. Dann ist alles reglementiert. Der Hausarzt darf nur so und so viele Fälle im Quartal machen. Und das errechnet sich daraus, weil er mit anderen irgendwo verglichen wird, die das Gleiche machen. Und da darf man ein gewisses Limit nicht überschreiten. Das gilt für die Fachärzte genauso. Ja, ich will hier kein Bashing machen für Hausärzte, Fachärzte und so weiter. Alle machen sicher gute Arbeit im Gesundheitssystem. Aber es ist doch oft so, wenn du zum Beispiel, du entscheidest dich als gesunder Mensch, du gehst mal zum Kardiologen. Ja, also irgendwie hat deine Frau dir gesagt, du musst jetzt zum Kardiologen gehen. Und dann gehst du dahin, hast eigentlich gar keine Beschwerden, aber du kriegst alle Untersuchungen, die der Kardiologe anbietet, die kriegst du erstmal. Und was kriegst du garantiert auch noch? Du weißt es, den Termin für die Kontrolle. Ja? Oh. Also du gehst immer mit einem Kontrolltermin raus. Nicht beim Gynäkologen, sonst wo, du siehst immer einen raus. Was bedeutet das in der Quintessenz? Du hast in der Zukunft keine Termine, weil die sind ja schon mit den Kontrollen irgendwo belegt. Das ist für den Unternehmerarzt, was wir ja haben in unserem System. Nicht alle, aber fast alle niedergelassenen Ärzte sind ja Unternehmer. Ist das toll. Wenn du die Auftragsbücher voll hast, ist das toll. Aber für das System ist das nicht gut. Ja, denn das System möchte gerne Leute, die jetzt einen Facharzttermin brauchen, nicht, dass die im Schnitt 42 Tage oder wie lange darauf warten, sondern dass das dann zur Verfügung steht. Und da muss ich drüber nachdenken, ist es richtig in der heutigen Zeit, dass zum Beispiel die ambulante Medizin noch aus Tausenden und Abertausenden von Unternehmern besteht. Mhm. Ist das richtig? Mhm. Kann man ja diskutieren. Manche werden sagen ja, manche werden sagen nein. Ist aber eine Frage, die man stellen muss. Jedes einzelne Krankenhaus ist ein Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Und da interessiert es nicht mal in erster Linie, dass die Kranken der Region gut versorgt werden, sondern das Krankenhaus hat die Lohnkosten an der Backe, macht 60% oder mehr irgendwo das Ganze aus. Und das alles hängt davon ab, was du an Leistungen erbringst. Ja. Es ist doch völlig klar, dass da Fehlanreize gesetzt werden. Das ist doch völlig klar.
Und auf der anderen Seite sehen wir, dass diese Sachlagen, die du schilderst, regional und lokal auch wieder sehr unterschiedlich sein können. Also wenn wir das Stichwort aufgreifen, Kontrolltermine, ich kann das bestätigen, auch aus meinem eigenen Fall heraus, dann gibt es aber eben mittlerweile auch Orte und Regionen, wo du als Neupatient gar nicht mehr angenommen wirst. Das heißt also, da gibt es bereits einen Patienten- und Patientinnenstamm, der so groß ist, dass du dein Budget mit den Scheinen, die du damit machen kannst, so sagt man das ja, Scheine, ne? Also dass du dir als Unternehmerarzt sagst, mehr kann ich einfach nicht leisten, ich kann nicht mehr aufnehmen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass das dann Personen sind, die sich dann im Umfeld, wenn sie Glück haben, sind das vielleicht nur 10 oder 20 Kilometer, ist dann der nächste Arzt. Wenn sie Pech haben, kann das aber auch schon mal ein bisschen weiter sein. Und das sind so Zustände, wo ja auch die KBV sagt, tja, daran werden wir uns gewöhnen müssen, dass wir tatsächlich auch den Radius der Versorgung und die Dichte der Versorgung ein bisschen aufweiten müssen. Ist das etwas, womit wir uns anfreunden müssen mit diesem Gedanken, mindestens in ländlichen Regionen?
Das glaube ich schon. Du könntest das Ganze nur auflösen, wenn du auf der einen Seite Gesundheitsversorgung ist ja Planwirtschaft. Du darfst nicht mehr machen als das. Und das ist das, was du dafür kriegst. Und das, was die Ärzte bekommen haben, ist eben nicht so angestiegen, wie die Löhne angestiegen sind. Und du hast auf der anderen Seite freie Marktwirtschaft, der Unternehmerarzt, der für alles irgendwo tätig sorgen muss, dass das Geld reinkommt, dass er seine Angestellten bezahlen kann und so weiter und so weiter. Und diese Probleme werden immer schwieriger. Das hat einerseits damit zu tun, dass immer weniger Ärzte tatsächlich dieses unternehmerische Risiko auf sich nehmen wollen. Und das spürst du als erstes in ländlichen Regionen. Mhm. Ja, dass da jemand hingeht und sagt, ich versorge jetzt hier einen Ort, ich bin der einzige Arzt am Ort und ich bin auch für meine Patienten dann über Nacht und am Wochenende und mittwochs und so weiter immer irgendwo ansprechbar, so wie das früher war. Mhm. Das wirst du heute nicht mehr finden. Das wollen die jungen Leute nicht mehr und das ist auch wirtschaftlich nicht abbildbar. Mhm. Das muss man ganz ganz klar so sagen. Und deshalb wird man politisch meines Erachtens darüber nachdenken müssen, wie man eben mit einem zum Beispiel Angestellten-System dass die gesundheitliche Versorgung besser regeln kann. Und das ist ja sicher auch dein Spezialgebiet, wie man eben digitale Strukturen nutzen kann, um eine, sag mal, eine größere Region besser für die Patienten erschließen zu können, was die ärztliche Versorgung angeht.
Also ich sehe schon, wir müssen uns unbedingt nochmal treffen zu diesen Fragen, weil ich mit Schrecken feststelle, wir haben ganz viele Gesichtspunkte angesprochen und ganz viele auch noch nicht. Und trotzdem zum Schluss nochmal, wir haben über den Reformbedarf gesprochen, wir haben über die politischen Rahmenbedingungen gesprochen. Was kann man tun? Das wissen wir jetzt, ne? Stichwort 66 Vorschläge der Gesundheitskommission im Auftrag der Bundesgesundheitsministerin, Frau Wagen. Aber wenn es nach dir ginge, aus deiner Erfahrung heraus, was wäre der erste allerwichtigste Schritt, mit dem wir beginnen müssten?
Also das, was geplant ist, ist keine Reform, sondern es ist einfach, wo sparen wir Geld ein und möglichst alle irgendwo beteiligen. Was wir aber tatsächlich brauchen, ist sowohl eine Reform des ambulanten Sektors, und da spielen eben Dinge wie digitale Strukturen eine wichtige Rolle, also dass zumindest Informationen zu jeder Zeit, an jeder Stelle irgendwo erhältlich sind. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Das haben wir heute nicht. Ja, wenn heute ein Patient vom Hausarzt zum Facharzt geht oder ins Krankenhaus, dann kriegt er noch so einen ausgefüllten Schein da irgendwo mit. Da steht meistens ein Wort drauf oder gar nichts. Ja. Und das ist alles an Informationen, was in den nächsten Sektor fließt. Das ist ein bisschen wenig, weil die Informationen über den Patienten und seine letzten 75 Jahre dann von dem neuen Arzt, der ihn nicht kennt, erarbeitet werden muss. Und das ist zeitaufwendig und umständlich und fehleranfällig. Also da gibt es sicherlich viele Dinge, die wir besser machen können, wo wir alle Sektoren mit einbeziehen müssen und wo wir versuchen müssen, ein System der ambulanten und stationären Versorgung zu bilden über Strukturreformen, was homogen ist, wo die Mauern abgebaut sind, wo die Hürden abgebaut sind, wo die Dinge tatsächlich im Sinne des Patienten geregelt werden und die Durchlässigkeit irgendwo erhalten ist. Ja. Und das fehlt an allen Ecken und Enden. Und dazu braucht man nochmal die Strukturreform. Ja, die Politik hat ja angefangen mit der Krankenhausreform, die schlicht und einfach darauf abzielt, das Angebot, das stationäre Angebot einfach zu reduzieren und damit so hoffentlich die Qualität zu verbessern. Ja, aber es ist mit keinem Wort irgendwo dargestellt, wer soll denn dann diese Leistungen, die nicht mehr im Krankenhaus erbracht werden sollen, wer soll die denn dann erbringen?
Ja. Lieber Jochen, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch zum Thema Digitalisierung. Müssen wir nochmal was machen? Da geht kein Weg dran vorbei. Und ich freue mich, dass du hier warst. Herzlichen Dank dafür.
Gerne.